diese technologischen Möglichkeiten, also diese Digitalisierung, die hat das Potenzial, zum Gamechanger auch in der Kommunikation zu werden. Aber nur, wenn nicht nur einfach digitale Kanäle eingeführt werden, sondern wenn eben mit diesen digitalen Kanälen auch die Kommunikationskultur einer Schule verändert und weiterentwickelt wird. Und das Schwierige ist eben eigentlich, oder die Herausforderung ist in der Veränderungskommunikation, dass ich eben auch Prozesskommunikation machen muss, dass ich auch sagen muss, was weiß ich noch nicht, wo bin ich unsicher, wann entscheide ich etwas, auf welcher Basis entscheide ich etwas. Und ich glaube, das ist für Schulen besonders schwierig. Ich würde versuchen anzustoßen, dass es Entwicklungen gibt, weg von diesen starren Lektionen und Fächern hin zu einem wirklich vernetzten Lernen und individualisierteren Lernen.
Hallo bei Folge 14 von JCast. Heute mal wieder mit einem Ausflug in die Welt der schulischen Kommunikation und in die Schweiz an die renommierte Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Dort begrüße ich Nicole Rosenberger-Staub. Sie ist stellvertretende Leiterin am Institut für angewandte Medienwissenschaft und Professorin für Organisationskommunikation und Management. Salopp formuliert hat Nicole Rosenberger mit ihrem Team eine Erfindung gemacht, die für das digitale Zeitalter und die pandemischen Zeiten im Grunde wie gerufen kommt. Ein Online-Assessment zur Weiterentwicklung der Schulkommunikation. Was genau dieses Instrument ist, wie es entstanden ist und wie es von Schulen genutzt werden kann, darüber möchte ich mit der Expertin ebenso sprechen wie über ihren grundsätzlichen Blick auf schulische Kommunikationsarbeit. Mein Name ist Jan Schütte.
JCast, ein Podcast zu Kommunikation und Medien.
Schönen guten Tag, Frau Professor Rosenberger. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, guten Tag, Herr Schütte. Ich freue mich, bei Ihnen zu Gast zu sein.
Ja, lassen Sie uns mal zunächst einen kurzen Ländervergleich machen. Das bietet sich jetzt gerade mal an. In Deutschland haben Schulen in der Regel wenig personelle, finanzielle und fachliche Ressourcen für Öffentlichkeitsarbeit, müssen aber gleichzeitig kontinuierlich mit ihren internen und externen Bezugsgruppen kommunizieren. Sind Schweizer Schulen auch in diesem Spannungsfeld und wie gehen die damit um?
Ja, sie sind im selben Spannungsfeld. Sie haben auch sehr wenig Ressourcen, personelle, finanzielle, fachliche Ressourcen für die Kommunikation. Das sieht man dann relativ rasch, wenn man so auf die Websites beispielsweise geht. Da ist Benutzerfreundlichkeit oder die Vermittlung des spezifischen Profils der Schulen sehr rudimentär eigentlich meistens erfüllt. Es hat aber auch damit zu tun, dass je nach Gemeinde eben die Gemeinde auch spezifische Vorgaben für die Kommunikation, gerade die Online-Kommunikation macht, und das schränkt die Schulen teilweise sehr stark ein. Im Idealfall aber sind das zusätzliche gute Ressourcen, die Schulen auch nutzen können. Also es ist eben sehr unterschiedlich, wie das geregelt ist von Gemeinde zu Gemeinde. Was auch noch so ein Punkt ist, dass in der Schweiz die Schulbehörden je nach Standort auch unterschiedliche Kompetenzen und Verantwortung haben für die externe Kommunikation. Und das kann dann eben auch je nach Ressourcen und Affinität der Schulbehörde ein Vorteil oder eben ein Nachteil sein für die einzelne Schule. Was wir hier aber beobachten in der Schweiz, ist, dass jetzt im Zuge von Corona doch einige Schulen, nicht alle, aber sehr viele Schulen, sich Unterstützung geholt haben bei externen Beraterinnen, mit Agenturen angeschaut haben, wie sie ihre Schulkommunikation verbessern können.
Ja, Frau Rosenberger, das hört sich dann tatsächlich so an, als sei der Unterschied von der Schweiz zu Deutschland gar nicht so groß, mit natürlich punktuellen lokalen Unterschieden. Nun wird aber ja der Kommunikationsaufwand eher größer und wir haben ja auch das Zeitalter der Digitalisierung. Sie haben in einem aktuellen Fachartikel etwas geschrieben, nämlich die Digitalisierung erweist sich nicht nur als Game Changer in Unterricht, Entwicklung und Management von Schulen, sondern auch in deren Kommunikation. Was genau meinen Sie damit Und was macht Sie da so sicher, dass das ein Game Changer wird?
Ja, ich hoffe es, dass es ein Game Changer wird. Also grundsätzlich ist es ja so, dass digitale Medien nicht nur eine schnellere und niederschwelligere Information und Kommunikation ermöglichen, sondern eben Vernetzung, individualisiertere Kommunikation oder beispielsweise auch das Vermitteln von multimodalen Inhalten. Und so diese Funktionalitäten, die haben eben das Potenzial, die Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus, die ja für die Schule sehr wichtig ist, für den Schulerfolg auch der Kinder sehr wichtig ist, diese Zusammenarbeit eben zu stärken und zu verbessern. Aber ich denke mir, auch intern haben eben diese Möglichkeiten, die digitale Medien bieten, das Potenzial, dass die Zusammenarbeit im Kollegium eben auch nachhaltig verändert werden kann. Diese technologischen Möglichkeiten, also diese Digitalisierung, die hat das Potenzial, zum Gamechanger auch in der Kommunikation zu werden. Aber nur, wenn nicht nur einfach digitale Kanäle eingeführt werden, sondern wenn eben mit diesen digitalen Kanälen auch die Kommunikationskultur einer Schule verändert und weiterentwickelt wird.
Das ist ja, glaube ich, das spannende Feld, ne? Also dieser Wandel der Kultur. Also nach meiner Beobachtung, teilen sich die Kolleginnen da auch im Moment gerade so ein bisschen oder seit wir eigentlich auch diese Pandemie haben? Die einen, die vielleicht sowieso schon sehr progressiv und sehr viel mit den digitalen Medien gearbeitet haben und andere, die natürlich jetzt zwangsläufig damit auch arbeiten mussten, aber nicht so richtig warm werden damit. Und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, wenn so die Weichen gestellt werden, wo geht die Reise dann auch für eine Schule hin, ne?
Genau, wo geht die Reise für eine Schule hin? Und ich glaube eben, das ist etwas, was man nicht einfach top-down entscheiden kann in der Schulleitung, aber auch nicht dem Zufall überlassen sollte, sondern ich glaube, das ist eben ein wichtiger Schulentwicklungsprozess, auch ein Prozess, der nicht einfach irgendwann abgeschlossen ist, sondern ein Prozess, der in Gang gesetzt werden muss und wo man eben als Schule den spezifischen Weg finden muss. Wie, in welchem Tempo, über welche Kanäle, mit welcher Haltung man die Kommunikation betreiben will.
Ich habe gedacht, als ich gelesen habe vom Game Changer, wenn die Digitalisierung also dieser Game Changer ist, könnte man dann mit dem Blick auf die aktuelle Pandemie sagen, dass Corona so ein bisschen der Booster für die Online-Kommunikation ist?
Ja, im Moment beobachte ich das so, definitiv. In der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in der Schweiz haben sehr viele Schulen jetzt im Zuge von Corona Schul-Apps eingeführt für die Kommunikation mit den Eltern. Und nicht wenige Lehrpersonen, vor allem jetzt in den oberen, in den höheren Klassen, die nutzen teilweise nach wie vor auch digitale Kanäle für die Kommunikation mit ihren Klassen. Und auch die interne Kommunikation in Schulen hat sich so ein bisschen verändert durch Corona. Das heißt, dass Schulleitende nicht mehr nur auf die Aushänge im Lehrerzimmer oder auf E-Mail setzen, sondern eben auch neue Kanäle in der internen Kommunikation eigentlich einsetzen. Also ich würde sagen, dieser Boost ist da irgendwie, diese digitalen Kanäle sind eingeführt und jetzt geht es eben darum, wie nutzt man diese Kanäle auch? Also nutzt man sie so, wie man vorher die alten Kanäle genutzt hat oder nutzt man sie eben so, dass man das Potenzial der Kanäle auch ausschöpfen kann?
Jetzt ist ja in dieser Zeit eigentlich jede Organisation, ganz egal, ob das jetzt Schule ist oder auch Unternehmen, ja im Grunde genommen in so einem kommunikativen Dauerkrisenmodus. Mhm. Haben Sie denn das Gefühl, dass Schulen tatsächlich diese Krise auch nutzen, um auch aktiv sozusagen Kommunikation zu gestalten, neu zu kreieren, neue Kanäle zu schaffen, auch neue Strukturen zu schaffen für eine Kommunikation? Oder ist man doch eher in so einem nur reaktiven Modus?
Im Moment sehe ich das sehr stark als reaktiven Modus. Man hat sich entschieden, eine Schul-App anzuschaffen, führt die ein und dann ist es quasi erledigt. Und dann geschieht das, dass quasi das bisherige Kommunikationsverhalten jetzt einfach auf diesen digitalen Kanal übertragen wird. Und von daher denke ich, es ist noch sehr stark eigentlich reaktiv auf diese Krise einerseits und natürlich auch hat auch damit zu tun, dass immer mehr solche schulspezifischen digitalen Lösungen eben auf den Markt kommen und entsprechend auch präsent sind und Absatz finden. Ich glaube aber, dass mit dem Anschaffen eben eines solchen digitalen Kanals erst der erste Schritt getan ist und dann eben eigentlich erst die Arbeit beginnt für eine Schule, nämlich eben diesen Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, wie sie kommunizieren möchten, wie viel Information, wie viel Dialog, wie viel Partizipation, mit welchen Zielgruppen, über welche Themen sie führen möchten, sie führen können, wie stark sie beispielsweise die Benutzerfreundlichkeit der Kommunikation ins Zentrum stellen wollen oder wie stark sie wirklich aus ihren Prozessen heraus, aus ihrer Innenperspektive heraus die Kommunikation gestalten möchten. Und hier glaube ich, wenn Schulen das eben nicht leisten, dann bleiben sie eigentlich auf der ersten Etappe dieser digitalen Transformation stehen.
Was ist aus Ihrer Sicht wichtig, um auch so einen Kreislauf zu durchbrechen, um auch in dieses Langfristige reinzukommen, um Perspektive zu entwickeln und vielleicht auch, um Berührungsängste auch abzubauen in Kollegien, die es ja durchaus und auch berechtigterweise gibt?
Also ich glaube, das eine ist eben, das nicht nur als Zusatz zu sehen, sondern eben auch als Anlass zu nehmen, zu sagen, was machen wir nicht mehr, welche Kanäle bedienen wir nicht mehr. Auch zu sehen, wo können wir eben auch Ressourcen einsparen, beispielsweise über neue Kanäle, eben nicht einfach nur einen Kanal zusätzlich einführen, sondern das wirklich zum Anlass zu nehmen, wie auf dem Reißbrett quasi nochmal sich zu überlegen, wovon verabschieden wir uns und was führen wir neu ein. Also ich denke mir, das ist ein bisschen eine falsche Vorstellung, die ich oft antreffe in Schulen, dass man denkt, es ist wie noch eine zusätzliche Belastung, eine zusätzliche Aufgabe. Und das ist es, wenn man die Hausaufgaben nicht macht und eben sich nicht überlegt, was brauchen wir jetzt definitiv nicht mehr. Und ich glaube, dann wäre es mit den Ressourcen grundsätzlich zu stemmen. Und das Zweite, so ein bisschen die Einstellungen, oder wie man an diesen arbeiten kann, dass man sich auf diese Reise auch einlässt und diesen Prozess auch geht, sich die Fragen auch stellt und ausdiskutiert, was wollen wir nicht mehr, was wollen wir neu, dass da eine offene Haltung auch quasi herrscht, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man eben Bedenken auch zulässt, dass man Raum lässt für Befürchtungen, dass man das ausdiskutiert, dass es nicht so ist, dass man das so darstellt, als wäre das alles ganz einfach, sondern dass diese negativen Einstellungen eben auch Raum haben und man dann überlegen kann, was müssen wir tun, damit die Ängste beispielsweise, dass ich mich nicht mehr abgrenzen kann, dass ich always on sein muss etc., wie können wir beispielsweise Lehrpersonen hier schützen? Also ich denke mir, das ist ganz wichtig, das eben nicht nur in einer euphorischen Stimmung einzuführen, sondern durchaus auch diese Risiken und negativen Erfahrungen regelmäßig zu thematisieren.
Digitale Kommunikation beinhaltet ja auch immer ein Stück weit Kontrollverlust. Also das, was man früher sozusagen auf Printmedien verbreitet hat, das ließ sich relativ gut steuern. Das ist in der digitalen Kommunikation anders. Hat das eine bremsende Wirkung auf Kommunikationsweiterentwicklung an Schulen?
Es hat beides. Wir haben beides eigentlich in einem Forschungsprojekt erlebt. Also das eine ist so die Angst, nämlich kann es weniger steuern. Und die anderen, die gesagt haben, das ist super, weil alles, statt dass ich eben Dinge mündlich beispielsweise in einem Gespräch sage, in einem Telefonat, habe ich es geschrieben in einer E-Mail oder auf der App und es steht da und ich kann mich darauf berufen. Also interessanterweise hatten wir wie beide Positionen eigentlich im Feld vorgefunden. Also Vertreter von Schulen, die diesen Kontrollverlust eigentlich so im Auge haben und deshalb eher skeptisch sind und solche, die eigentlich finden, dass das hilft, auch verbindlicher beispielsweise zu sein in gewissen Punkten.
Frau Rosenberger, kommen wir mal auf das Projekt, was Sie auch gerade schon angesprochen haben, das Online-Assessment. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wie kommt man auf die Idee, so ein Projekt zu entwickeln. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie das entstanden ist.
Ja, ich erzähle gern. Also grundsätzlich haben wir ein Assessment-Tool entwickelt für Kommunikationsverantwortliche, so von klassischen Unternehmen, von Verwaltungen, wie diese, mit dem sie den digitalen Reifegrad der Kommunikation in der digitalen Transformation messen können. Das haben wir entwickelt. Und ich fand das ein ganz tolles Produkt, das da am Schluss rausgekommen ist. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass ich habe drei Kinder großgezogen, sehr lange Erfahrung mit Schulkommunikation und ich habe die Kommunikation, also als Erziehungsberechtigte eben, und ich habe die Kommunikation mit der Schule meiner Kinder eigentlich immer als Herausforderung betrachtet, weil beispielsweise jede Lehrperson wollte, dass man die kurzfristigen Krankheitsmeldung auf einem anderen Kanal schreibt. Also bei den einen musste man auf das private Handy eine SMS schreiben, bei der anderen musste man im Schulsekretariat anrufen, bei der dritten musste man eine E-Mail schreiben und bei der vierten musste man einem Klassenspänli sagen, dass es das Kind abmelden soll. Also solche Dinge oder Terminumfragen für Zeugnisgespräche, die auf so kleinen Zettelchen gekommen sind. Nach 2 Wochen hatte man dann den definitiven Termin, solche Dinge. Das ist eine Weile her und ich dachte, das ist unterdessen hat sich das verändert. Ich habe jetzt aber verschiedene jüngere Frauen in meinem Team und die haben mir genau dasselbe erzählt. Und da habe ich gedacht, also eigentlich könnten wir da etwas weiter sein und das war so die Idee dann eben. Jetzt kommt der dritte Punkt. Ich habe beobachtet in den vergangenen Jahren, wie sich diese neue Funktion der Schulleitung verändert hat. Die Schweiz hat diese geleiteten Schulen, das ist eine Neuerung eigentlich. Zuerst waren diese Schulleitenden primär mit administrativen Aufgaben beschäftigt, dann hat es sich so zu einer Führungsaufgabe eigentlich verändert und sie sind eben eigentlich keine Kommunikationsspezialistinnen, müssen sie auch nicht sein. Sie haben sehr vielfältige Aufgaben und dann kam eben eigentlich die Idee, sie in diese Führungsfunktion zu unterstützen mit eben einem solchen Assessment, das ihnen hilft, hier eben mit relativ wenig Ressourcen ein bisschen systematisch Kommunikation betrachten zu können, um sie da zu unterstützen, eigentlich Kommunikation auch weiterzuentwickeln und als Führungsinstrument eben stärker auch nutzen zu können. Also diese Erfahrung mit einem Assessment, das wir entwickelt haben, so für klassische Kommunikationsabteilungen, eigene Erfahrungen mit Schule als Erziehungsberechtigte und dann aber eben auch einen sehr großen Respekt vor dieser Funktion der Schulleitenden, die sehr unterschiedliche Kompetenzen haben müssen, so die Idee, sie da zu unterstützen.
Erzählen Sie uns doch noch mal so ein bisschen zum Entwicklungsdesign für dieses Assessment. Also wie sind Sie dann vorgegangen? Sie haben gerade geschildert, Sie haben sozusagen die alltagsempirischen Erfahrungen als Mütter gemacht. Und wie sind Sie sozusagen jetzt mit dem Blick als Forscherinnen daran gegangen?
Genau, also wir haben ein Forschungsprojekt zum digitalen Wandel der Schulkommunikation eingegeben und von der Stiftung Mercator Schweiz gefördert bekommen, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und das Projekt war so aufgebaut, dass wir mit 4 unterschiedlichen Schulen, die unterschiedliche Größe, unterschiedlich organisiert sind, die in verschiedenen Kantonen sind. Bei uns ist ja die Bildung auch sehr föderalistisch, wie in Deutschland organisiert. Und wir haben dann mit 4 sehr unterschiedlichen Schulen gearbeitet, sprich, wir haben dort Erhebungen gemacht, wir haben die Kommunikationsmittel analysiert, wir haben die strategischen Dokumente dieser Schulen, also Leitbild, Schulprogramm etc. analysiert. Dann haben wir Interviews mit den Schulleitenden geführt. Das waren an einer Schule gab es beispielsweise 5 Schulleitende plus eine Gesamtschulleiterin. Also es waren sehr viele Interviews. Wir haben in jeder Schule je 3 Fokusgruppen durchgeführt mit Erziehungsberechtigten, mit Lehrpersonen und mit Schülerinnen. Und wir haben in all diesen Erhebungen, eigentlich wollten wir herausfinden, wie kommunizieren sie heute? Was sind die Herausforderungen? Weshalb kommunizieren sie so, wie sie kommunizieren und was sind die Erwartungen und die Wünsche an diese Kommunikation? Und aus all diesen Erhebungen quasi haben wir dann unsere Schlüsse gezogen und Handlungsdimensionen definiert, die für die Weiterentwicklung der Schulkommunikation relevant sind. Wir haben dann kam Corona dazwischen noch. Und wir haben dann noch Nacherhebung gemacht. Das war eigentlich ein Glücksfall, weil wir konnten dann in diesen Schulen nochmals nachfragen, hat sich jetzt etwas verändert durch diese Erfahrung des Fernlernens, durch den Verzicht auf den Präsenzunterricht und konnten auch diese Erfahrungen eigentlich einfließen lassen.
Die Auswahl der Schulen und der damit dann verbundenen Fokusgruppen, gab es da sozusagen im Vorwege ein bestimmtes Kriterium oder haben Sie sozusagen das ausgeschrieben und um Mitwirkung oder Mitarbeit gebeten? Wie ist das gelaufen?
Also wir haben es über den Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz ausgeschrieben, dass man da mitmachen kann und damit natürlich zugleich die eigene Schulkommunikation reflektieren kann und auch profitieren kann natürlich von diesen Ergebnissen der Erhebungen. Dann haben wir sehr viele interessierte Schulen quasi, haben sich bei uns gemeldet und dann habe ich mit den Schulen Gespräche geführt, mit den Schulleitenden, um so zu erfahren, wie kommunizieren sie heute, was sind ihre Herausforderungen, wie sind sie organisiert und ich habe dann bewusst eben vier ganz unterschiedliche Schulen mit unterschiedlichen Fragestellungen eben aufgenommen. Also wir haben versucht, eine möglichst große Diversität bei diesen vier Schulen eigentlich abzubilden. Also beispielsweise es war uns wichtig, eine Schule dabei zu haben, die eben einen sehr hohen Anteil an Schülerinnen und auch Eltern hat mit Migrationshintergrund, also wirklich einen sehr hohen und auch einen sehr heterogenen Hintergrund. Es war uns aber auch wichtig, eine eher ländliche Schule dabei zu haben, die eine eher homogene Schülerschaft beispielsweise hat. Es war eine Schule dabei, wirklich in einer für die Schweiz großen Stadt. Also ganz unterschiedliche Kriterien hatten wir da.
Welchen Eindruck hatten Sie nach diesen Gesprächen? Hat sich da sozusagen manche Erwartung erfüllt oder waren Sie überrascht vielleicht von Entwicklungen und vielleicht auch einem Entwicklungsstand an den Schulen zum Thema digitale Kommunikation, den Sie so nicht erwartet hätten?
Ich war nicht überrascht über den Stand, aber ich war eigentlich überrascht bei der ersten Befragung vor Corona, wie stark eigentlich bei den Lehrpersonen die Meinungen und die Haltungen eigentlich auseinandergehen in Bezug auf ich fände es super, wir würden mehr digital kommunizieren, bis hin zu nein, ich möchte überhaupt nicht mehr digital kommunizieren. Und da war ich schon, also diese Heterogenität, wie stark das auseinanderdriftet, das hat mich beeindruckt, sagen wir mal so. Was mich auch beeindruckt hat, ist, als wir mit der Rückkehr in den normalen Präsenzunterricht dann im Sommer 2020 gingen wir ja wieder in die Schulen und da war ich wirklich sehr, sehr beeindruckt, was diese Schulleitungspersonen und Lehrpersonen geleistet haben, wie die Kontakte zu den Eltern, zu den Schülerinnen gepflegt haben über diese Monate, wie erfindungsreich sie gewesen sind. Das hat mich tief beeindruckt, habe ich großen Respekt davor. Zugleich aber hat mich auch, wie soll ich sagen, war es auch erstaunlich zu sehen, wie rasch so neue Kanäle, neue Gewohnheiten auch wieder verschwunden sind und wie rasch gewisse Lehrpersonen, aber auch einzelne Schulleitende eigentlich gefunden haben, das können wir jetzt, eigentlich gehen wir jetzt wieder zum Alten zurück, das ist gut, wir geben wieder diese Zettel nach Hause, die das Kind bringt, den Eltern, und es ist jetzt eigentlich, ja, wir können das, aber wir müssen das jetzt nicht weiterverfolgen. Das hat mich schon auch erstaunt, weil so viel eigentlich geleistet worden ist und wie wenig Zeit wahrscheinlich eben dann auch geblieben ist, das zu reflektieren und zu schauen, wie wollen wir damit weiterfahren. Wahrscheinlich ein Ressourcenproblem auch.
Frau Rosenberger, wie funktioniert dieses Online-Assessment? Wie ist das aufgebaut? Woraus besteht das?
Also es geht eben eigentlich vom Potenzial der Kommunikation für den digitalen Wandel der Schule aus. Und dieses Potenzial besteht eben eigentlich auf drei Ebenen, können wir so sagen. Das eine ist eben das Einführen, das gute Einführen von digitalen Kanälen für die Kommunikation. Das zweite ist dann eben diese Weiterentwicklung der Kommunikationskultur, um diese Kanäle eben auch wirksam zu nutzen. Und das dritte ist, über wirklich gezielte interne und externe Veränderungskommunikation Akzeptanz zu schaffen für diese Transformation und eben auch zu zeigen, was die Schule hier leistet und in Zukunft leisten wird. Und über diese drei Ebenen, also diese drei Ebenen umfasst eigentlich auch oder deckt das Assessment auch ab. Das heißt, es werden eben, sind 9 Handlungsdimensionen definiert worden, die eben auf diese drei Ebenen auch zielen und Treiber identifiziert worden, die eben helfen, eine digital angemessene Kommunikationskultur zu entwickeln. Treiber sind definiert worden, um eben auch kontinuierlich Veränderungskommunikation, Akzeptanz zu schaffen für diesen Wandel eben auch. Und entsprechend diese neuen Handlungsdimensionen, die werden dann eben mit Fragen, sind Fragen zu jeder dieser neuen Handlungsdimensionen, die beantwortet werden. Und am Schluss sehen dann eben diejenigen, die das ausgefüllt haben, wie sie bei diesen verschiedenen Treibern eigentlich stehen. Und es geht eben nicht nur darum, habe ich jetzt digitale Kanäle, ja oder nein, sondern mit welcher Haltung kommunizieren wir, wie fördern wir diese Haltung, welche Kommunikationskultur haben wir bereits jetzt, wie könnten wir diese Kommunikationskultur weiter fördern und inwiefern schaffen wir auch Akzeptanz für diesen digitalen Wandel?
Da höre ich so ein bisschen raus, Überschrift Change-Kommunikation. Ne? Also das, was ja, glaube ich, alle Organisationen im Moment leisten müssen, ist, über ihren Wandel vor allem die Mitarbeitenden oder die internen Öffentlichkeiten mitzunehmen, sie auch zu begeistern für einen Wandel und letztlich ja auch zu befähigen. Und ist das noch so eine Flanke in Schule, die vielleicht unterschätzt wird oder wo es auch eine Angst gibt, sagen wir mal, über den Wandel und über die Veränderung zu sprechen, also ohne immer gleich fertige Ergebnisse zu präsentieren?
Genau. Ich glaube, das ist genau, für die Schule ist das besonders herausfordernd. Es ist für alle Organisationen herausfordernd, diese Change-Kommunikation, weil ich ja eigentlich schon sagen muss, wohin ich eigentlich will, wo ich am Schluss bin, und ich bin noch überhaupt nicht da. Und ich glaube, das ist eben der Punkt, das ist ganz wichtig, ist, dass Schulen primär eigentlich immer Ergebniskommunikation machen. Es passiert etwas, irgendeine Lehrperson fällt aus, krankheitshalber, dann schaut man nach einem Ersatz, und wenn man diesen Ersatz hat, kommuniziert man, Lehrperson XY fällt aus und wir haben den Ersatz Frau XY. So, das ist Ergebniskommunikation. Und das Schwierige ist eben eigentlich, oder die Herausforderung ist in der Veränderungskommunikation, dass ich eben auch Prozesskommunikation machen muss. Dass ich auch sagen muss, was weiß ich noch nicht, wo bin ich unsicher, wann entscheide ich etwas, auf welcher Basis entscheide ich etwas. Und ich glaube, das ist für Schulen besonders schwierig, weil Schulen ja eigentlich Leistungsnachweisen her etc. natürlich sich gewohnt sind, oder Ergebnisse zu kommunizieren und nicht Prozesse, und eben auch zu kommunizieren, dass etwas unfertig ist, dass man nicht weiß, wohin die Reise endgültig geht, ist, glaube ich, auch etwas, was dem Organisationstyp Schule besonders schwer fällt.
Frau Rosenberger, Sie beschreiben in diesem Modell, in diesem Assessment 9 Handlungsdimensionen einer wirkungsvollen Schulkommunikation. Die erste lautet Rollengestaltung Schulleitung. Ist das für Sie die wichtigste, oder anders gefragt, ist bei digitaler Kommunikation die Haltung wichtiger als das Handwerkszeug?
Unbedingt. Um nachhaltig wirklich digital zu kommunizieren und eben nicht einfach nur die bisherige Kommunikation jetzt genauso auf die digitalen Kanäle zu kommunizieren, ist die Haltung ganz wichtig. Und die Rolle der Schulleitung spielt hier natürlich eine ganz wichtige Rolle, wir haben noch 2 weitere Dimensionen, die wie die Grundlage eigentlich legen für diese Weiterentwicklung der Kommunikation. Das ist eben diese Rollengestaltung der Schulleitung. Das ist aber auch das Entwickeln eines gemeinsamen Kommunikationsverständnisses, eben einer gemeinsamen Haltung, wie man mit den verschiedenen Zielgruppen kommunizieren will, was einem wichtig ist, nach welchen Regeln man das tun will. Und das Dritte ist dann die Befähigung, diese Haltung eben auch zu leben. Und bei dieser Befähigung, da kommen klassische quasi Weiterbildungen ins Spiel, aber nicht nur, sondern da geht es eben wirklich auch darum zu diskutieren, was fällt schwer, was sind negative Erfahrungen, also das eben auch aufzunehmen. Und hier denke ich, wir haben Schulleitung, deshalb eben auch diese wichtige Dimension Rollengestaltung, Schulleitung, haben eben noch sehr viel mehr Möglichkeiten, hier unterstützend eben auch zu wirken.
Kommen wir mal zu dem ganz praktischen Handling. Das ist ja ein Online-Assessment. Wie funktioniert das? Mal so ganz aus praktischer Sicht. Also wenn ich mich jetzt als Schule interessiere und möchte das sozusagen ein bisschen systematischer angehen, wie gehe ich vor?
Genau. Also man kann bei uns auf die Webseite gehen. Das ist www.zaw.ch/Schulkommunikation. Und auf dieser Seite steht das Assessment kostenlos allen Schulen zur Verfügung.
Also auch im Deutsch.
Auch im Deutschland.
In Deutschland, wollte
ich sagen. Deutschland, in Österreich. Ich habe extra nachgeschaut für unser Gespräch von heute. Es haben also effektiv auch eine Handvoll deutsche Schulen haben uns schon gefunden.
Und österreichische Schule. Das wird sich jetzt dramatisch ändern nach dem Podcast.
Ich hoffe natürlich, dass da noch sehr viel mehr Zugriffe erfolgen. Also, Ja, man geht auf diese Webseite und dann kommt man auf einen Fragebogen. Und diese Fragen, die gehen eben entlang dieser neuen Handlungsdimensionen. Ich kann da jeweils, hinter jeder Dimension sind verschiedene Treiber eben definiert, die Schulen helfen, ihre Kommunikation eben weiterzuentwickeln. Das heißt nicht nur, ich führe eben digitale Kanäle ein, sondern wie kann ich diese Kommunikationskultur eben mit beeinflussen. Am Ende dieses Fragebogens, dieses Online-Fragebogens, bekommen die Teilnehmer dann eine Auswertung in Form einer Spinnennetzgrafik. Sie können das als PDF herunterladen und sie sehen dann, wo sie stehen, quasi auf einen Blick in diesen neuen Handlungsdimensionen. Zugleich können sie aber natürlich, also können Lehrpersonen, können Schulleitungen, Lehrpersonen oder andere Personen von der Schulbehörde beispielsweise bitten, das Assessment eben auch auszufüllen. Und so können sie dann diese Einschätzungen vergleichen. Und wir sehen vor allem hier eben einen sehr großen Wert darin, dass eben dann auch Diskussionen über unterschiedliche Einschätzungen sichtbar werden. Also beispielsweise haben wir erlebt in Workshops, die wir mit Schulen, bei denen wir Schulen begleiten, dass die einen die Benutzerfreundlichkeit als ganz hoch einschätzen, als wichtiges Qualitätsmerkmal und andere als ganz tief. Und dann ist eben wichtig, mal zu klären, was verstehen die Einzelnen überhaupt beispielsweise unter einer benutzerfreundlichen Kommunikation, um dann quasi einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, was wäre jetzt eigentlich etwas, was für uns alle steht? Und entsprechende Maßnahmen zu Ideen zu entwickeln, wie das umgesetzt werden kann.
Das heißt also, nach diesem Selbstausfüllen dieses Online-Assessments käme die nächste Stufe. Sie hatten gerade angedeutet, dann finden Workshops statt oder wie ist dann der weitere Prozess möglich?
An sich hat jede Schule, kann das einfach für sich anschauen, kann das vergleichen so für sich. Man kann, wenn man Interesse hat, auch mit uns in Kontakt treten, wenn man dieses Assessment ausgefüllt hat oder plant, es auszufüllen. Und wir bieten dann Workshops an in Schulen, in denen wir eben diese Auseinandersetzung quasi moderieren und Schulen dabei unterstützen, Ideen zu entwickeln für die Weiterentwicklung der Kommunikation. Da geht es ja um eine Priorisierung. Wir haben zu Beginn des Gesprächs ja davon gesprochen, dass die Ressourcen sehr knapp sind und Schulen sehr viel mehr zu tun haben, als zu kommunizieren. Und deshalb ist es eben so wichtig, Schwerpunkte zu setzen und zu sagen, das ist jetzt ein Treiber, der ist uns ganz wichtig, eine Dimension, die ist uns ganz wichtig und hier wollen wir besser werden in den nächsten 2 Jahren und den Rest, das wissen wir, das lassen wir jetzt mal so stehen. Es soll eben gerade helfen, zu priorisieren und dafür aber etwas wirklich auch weiterzuentwickeln.
Das heißt, Sie nehmen die Schulen, wenn Sie das denn wünschen, auch noch ein bisschen an die Hand und führen sie weiter. Wie sind denn da so Erfahrungen in Workshops? Hatten Sie so das Gefühl, dadurch hat sich wirklich was entwickelt, das hat sozusagen eine positive Wendung oder Richtung eingenommen?
Ja, diesen Eindruck haben wir sehr stark und das sind auch die Rückmeldungen, die wir bekommen und wir sehen es auch in den Diskussionen, die laufen, dass eben sehr viele, dass man eben dann nicht über Positionen diskutiert, ich finde, ich bin für diese Schul-App oder gegen diese Schul-App, sondern dass man eigentlich auf einer anderen Stufe miteinander diskutiert, nämlich die Frage, wie stark beispielsweise interessieren sich Eltern in unserer Schule überhaupt für die Schule? Wie wichtig ist es für uns, dass sie sich interessieren und wie können wir dieses Interesse fördern? Und dann diskutiert man darüber und erst in einem nächsten Schritt, was heißt das für unsere Kanäle? Müssen wir eine Schul-App einführen oder nicht? Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass alle Schulen jetzt eine Schul-App brauchen, überhaupt nicht. Sondern es geht eben darum, dass in diesen Schulen eben losgelöst von diesen Positionen Pro und Contra so ganz grundlegende Fragen diskutiert werden können. Und das löst in unserer Beobachtung jetzt eigentlich sehr viel aus.
Viele beschäftigen sich ja auch mit der grundsätzlichen Frage, beobachte ich immer so, in welchem Verhältnis sollte Online- und Offline-Kommunikation stehen? Das ist ja so ein bisschen die Gretchenfrage. Und sehen Sie das auch oft so, dass so ein bisschen so dieser Wunsch schnell besteht, ich brauche jetzt mal ein Rezept, wie kann ich das jetzt machen und wie gehen Sie damit um?
Genau. Es gibt eben nicht das Rezept, wie Sie richtig sagen. Und vielleicht ist die Enttäuschung, wenn man das Assessment ausfüllt zuerst vielleicht da, dass man am Schluss eben nicht die Handlungsempfehlung hat, jetzt unbedingt so viel und in diesen Situationen quasi analoge interpersonelle Kommunikation und so viel Digitales, weil das wirklich jede Schule für sich eigentlich passend und stimmig entscheiden muss. Wir machen einfach die Erfahrung, wenn wir diese Zusammenhänge eben aufgezeigt wird, dass das dann eigentlich wie und das diskutiert wird, auch wie viele Ressourcen haben wir für Eltern, wie sind diese Eltern für uns erreichbar, sind die sowieso hoch interessiert und schwatzen fast zu viel rein, oder sind das eben, sind wir in einer Schule auf einer Stufe, wo wir eben wirklich versuchen müssen, die Eltern mehr für die Schule zu interessieren, dann fällt die Antwort eben anders aus. Und ich merke, wenn wir wirklich im Gespräch mit Schulen sind, was jetzt der richtige Weg ist, dann wird es denen eigentlich relativ rasch klar, dass es eben für sie den Weg geben muss. Und dann kommt so diese Idee vom einzig stimmigen Rezept, eigentlich die kommt dann gar nicht auf.
Gibt es Prozesse, wo auch Schülerinnen und Schüler eingebunden sind, aktiv, also auch in die Fragen, in die Zukunft gerichteten Fragen, wie wollen wir unsere Schulkommunikation weiterentwickeln?
Wir haben im Projekt, haben wir in den Fokusgruppen, ganz spannend, haben wir die Schulen, also die Schülerinnen und Schüler in der Schülerfokusgruppe, haben wir eben danach gefragt, was sie gerne möchten. Die Schulleitenden waren extrem überrascht, als wir das dann auch zurückgespiegelt haben, was die alles möchten und wie die sich einbringen möchten. Und am liebsten hätten sie, wie sie hatten dann auch so, wir haben dann mit den Schülerinnen gemeinsam so mal sinniert, was hätten sie eigentlich gerne auf dieser Oberfläche einer solchen Schul-App, wenn es eine wäre. Und da kam dann eben wirklich die Vernetzung auch von Schule, von Freizeit, von Tagesbetreuung, all das kam eigentlich von Schülerinnenseite sehr stark auf. In vielen Schulen gibt es solche Schülermitwirkungsgremien, die werden bis jetzt aber eigentlich sehr selten auch wirklich für kommunikative Fragestellungen genutzt, sondern die haben beispielsweise in einer Schule haben sie den Pausenraum eingerichtet, in einer anderen Schule haben sie irgendwie ein Jahrbuch angestoßen und entwickelt etc.
Das heißt, aus diesem Projekt, beginnend mit dem Assessment, sind inzwischen auch schon Projekte herangereift, wo Schulen ganz konkret ihre Kommunikation neu kalibriert haben, neu ausgerichtet haben.
Ja, und Anregungen bekommen haben, in welche Richtung sie weiter quasi kalibrieren möchten und sich weiterentwickeln möchten, ja.
Gibt es so aus Ihren Forscherinnenkreisen auch Kontakte nach Deutschland, also zu Kollegen an Universitäten, die auch sich mit den Themen beschäftigen? Oder ist das irgendwie im Moment tatsächlich eher auf die Schweiz beschränkt?
Im Moment ist das noch auf die Schweiz beschränkt, aber ich wäre auch natürlich sehr interessiert auch an einem stärkeren Austausch eigentlich auch mit Deutschland und Österreich.
Gibt es eigentlich ein Nachfolgeforschungsprojekt oder darauf aufbauend eine Skalierung oder eine Modifikation noch? Was haben Sie gerade vor noch?
Ja, also was ich noch gerne machen würde, ist, das Assessment ist eigentlich für die Volksschule, also sprich in der Schweiz heißt das die Primar- und Sekundarstufe 1, entwickelt worden, was ich sehr gerne, und es wird auch von Gymnasien, kann es auch genutzt werden, also diese Sekundarstufe 2. Ich würde aber sehr gerne das noch etwas spezifischer auch für die Sekundarstufe 2 adaptieren, sprich noch ein paar wirkliche Spezifika von Gymnasien, aber auch Berufsschulen und Berufsmittelschulen hier bei uns in der Schweiz eben auch noch integrieren. Also das ist das eine, was ich gerne machen würde und hoffentlich auch machen kann. Und das zweite ist eben noch vertiefende Forschungen in Bezug auf Befähigung eigentlich von Lehrpersonen und Eltern, diese digitalen Kanäle auch wirklich sinnvoll zu nutzen.
Ja, da kann ich Ihnen nur wünschen, dass Ihr Projekt, also das jetzige und vielleicht auch die Folgeprojekte, viel Strahlkraft entwickeln. Frau Rosenberger, meine Abschlussfrage für diesen Podcast lautet wie folgt: Wenn Sie Bildungspolitikerin in Regierungsverantwortung wären, was würden Sie vorantreiben, um Schulen in ihrer digitalen Transformation und Kommunikation zu fördern?
Ja, was würde ich tun? Ich würde Anreize schaffen. Das können finanzielle Anreize sein, das können Anreize sein in Bezug auf Urlaubstage beispielsweise. Ich würde Anreize schaffen, dass Lehrpersonen und Schulleitungen vermehrt eigentlich wirklich konkrete Erfahrungen machen können, wie sich die Arbeitswelt im Moment durch diese Digitalisierung verändert. Also ja, nicht, dass Schulen nicht auch eine Arbeitswelt wären, aber einfach, was in Unternehmen, in Organisationen im Moment passiert, womit ihre Schülerinnen und Schüler später eigentlich konfrontiert sind, um hier eigentlich zu sehen, was Digitalisierung heißt, dass es eben sehr viel mehr ist, als einen Computer zu bedienen, dass es eben wirklich neue Formen der Zusammenarbeit gibt, dass es neue Art von Führung gibt etc. Ich glaube, das wäre mir ganz wichtig und ich könnte mir vorstellen, eben wirklich zu schauen, dass Lehrpersonen die Möglichkeit haben, Praktika beispielsweise zu machen in solchen Unternehmen. Ich würde auch schauen, dass sich Schulen stärker mit Akteuren vernetzen außerhalb des Bildungsbereichs, einfach um so diese Veränderungen, die in der Gesellschaft und in der Wirtschaft wirklich sehr schnell vor sich gehen, dass da Schulen das so ein bisschen einfach auch selber erfahren können und nicht nur einfach immer hören. Ich denke mir, das wäre mir wichtig. Und das Zweite, was mir sicher wichtig wäre, ich würde versuchen anzustoßen, dass es Entwicklungen gibt, weg von diesen starren Lektionen und Fächern hin zu einem wirklich vernetzten Lernen und individualisierteren Lernen. Wie, weiß ich nicht, deshalb bin ich nicht Politikerin geworden.
Ja, vielen Dank. Das hört sich gut an und auch nach einem großen Bogen. Aber da ist sicherlich was dran. Ja, Frau Rosenberger, dann wünsche ich auf jeden Fall Ihrem Projekt und dieser Arbeit und diesem Assessment sehr viel Strahlkraft. Ich glaube, dass es eine sehr große Hilfe sein kann für Schulen, die sich in so starken Veränderungsprozessen befinden. Und das tun ja eigentlich alle. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für das kurzweilige Gespräch, die lebendigen Einblicke in das Projekt und Ihre fundierten Ausblicke zum Thema digitale Kommunikation in Schulen. Schön, dass Sie beim Podcast dabei waren. Tschüss und alles Gute nach Winterthur.
Ja, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Es hat mich sehr gefreut, bei Ihnen Gast sein zu dürfen. Tschüss und auf Wiedersehen.